Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Katrin Ohlendorf für euch hier am Mikro. Hallo und willkommen. Wir werfen in dieser Folge einen Blick auf die Universitäten. Die spielen ja eine zentrale Rolle in unserem Wissens- und Wissenschaftssystem und ja, das kann man so sagen, auch für die Demokratie. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Art, wie sie bilden und wie sie Wissen schaffen, möglichst neutral ist und dabei die ganze Gesellschaft im Blick ist. Ja, aber ist das auch so? Nein, das sagt zumindest unsere heutige Rednerin.
Universität ist ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse, eben auch der Macht- und Herrschaftsdynamiken in der Gesellschaft. Die Universität ist erstmal nicht offen für alle. Man sieht, dass anscheinend nicht alle Stimmen das gleiche Gehör finden. An und für sich ist der Kanon weiß, der Kanon ist männlich, der Kanon ist bildungsbürgerlich. Das ist, wenn wir den öffentlichen Bildungsauftrag der Universität anschauen, bedenklich, weil es natürlich sehr viel mehr Wissen auf der Welt gibt. Selbst in Laboren, selbst in Naturwissenschaften ist Wissen eben nicht rein objektiv und neutral, sondern immer geprägt von den Personen, die diese Wissenschaft ausführen. Rassismus, Sexismus, es ist schon eine ganze Latte an Diskriminierungen, die Studierende erfahren im Laufe ihres Studiums. Es geht um Chancengleichheit, es geht um Demokratie, es geht um Gerechtigkeit letztendlich.
Wer an die Uni kommt, wer schon dort ist und war, was dort wie erforscht und gelehrt wird und was das für Konsequenzen hat, nicht nur für die Unis, sondern für die ganze Gesellschaft, das gucken wir uns jetzt ganz genau an. Beziehungsweise Johanna Leinius macht das in ihrem Vortrag. Johanna Leinius ist wissenschaftliche Geschäftsführerin des Cornelia-Goethe-Zentrums an der Goethe-Uni Frankfurt am Main. Und sie stellt sich und das Zentrum gleich selbst vor, damit ihr einordnen könnt, aus welcher Perspektive sie auf die Unis und das System Wissenschaft guckt. Ihren Vortrag hat sie am 26. April 2023 im Rahmen der Vorlesungsreihe »Was ist Universität?« der Uni Frankfurt gehalten. Der Titel: Universität queeren und postkolonisieren. Ein- und Ausschlüsse an Hochschulen. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber keine Sorge, das wird gleich dank vieler Zahlen und vieler Beispiele sehr konkret werden. Ja, und falls ihr jetzt denkt, Queerness, Postkolonialismus, puh, das geht schon wieder um politische Korrektheit und so und das ist mir zu viel oder das ist alles so übertrieben. So eine Diskussion hatte ich gerade mit einer guten Freundin, deswegen komme ich drauf. Dann sag ich euch, hört da mal rein, weil Johanna Leinius, die kann ziemlich gut erklären, finde ich, was damit gemeint ist und wo diese Ansätze hinwollen. Ja, und das ist eine ziemlich gute Grundlage für eine Diskussion, finde ich, auch und gerade wenn man ihre Diagnose und Kritik nicht teilt. Johanna Leinius.
Ganz kurz, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Ich werde erst etwas sagen zu meiner wissenschaftlichen und institutionellen Situiertheit. Dann zu dem Hauptthema kommen und meinem Hauptargument, dass da ist, dass die Universität ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse ist. Das heißt auch der Macht- und Herrschaftsdynamiken, die in der deutschen Gesellschaft, auf die fokussieren wir uns heute, vorhanden sind. Und ich werde das einerseits etwas abstrakter darlegen anhand von postkolonialen Logiken an Universitäten und dann auf einen spezifischen Fall eingehen und da auch auf Erfahrungen hier von der Goethe-Universität und zwar der Frage nach trans-, inter- und nicht-binären Perspektiven und Positionen an der Universität. Genau, fangen wir aber an mit der Situiertheit. Situiertheit meint letztendlich die Frage, aus welcher Perspektive ich in diesem Vortrag, aber auch generell wir als angehende WissenschaftlerInnen sprechen. Genau, wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört zu meiner Person. Ich habe Sozialwissenschaften studiert in Bremen und Helsinki, habe ich hier in der Goethe-Uni promoviert und war danach Postdoc an der Uni Kassel, bevor ich zurückgekommen bin an das Cornelia-Goethe-Zentrum für Frauenstudien und die Erforschung von Geschlechterverhältnissen, dort als wissenschaftliche Geschäftsführerin. Genau, ich war auch einige Zeit Mitglied im Senat der Goethe-Uni als Vertreterin des Mittelbaus und Gleichstellungsbeauftragte in Kassel im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. Das sind alles wichtige Erfahrungen, wichtige Lebensabschnitte, die natürlich geprägt haben, für was ich mich interessiere in der Forschung, aber auch, wie ich auf diese Themen schaue, was ich für relevante Forschungsfragen halte, was ich überhaupt sehe, wenn ich bestimmte Situationen anschaue. Das ist diese Frage von Situiertheit. Genau, noch was, bisschen was zum Cornelia-Goethe-Zentrum. Das Cornelia-Goethe-Zentrum ist ein unabhängiges wissenschaftliches Zentrum der Goethe-Universität. Es wurde 1997 gegründet, dann 2000 umbenannt in Cornelia-Goethe-Zentrum. Kennen Sie Cornelia Goethe oder kennt jemand von Ihnen Cornelia Goethe als Namen? Das ist ein bisschen symptomatisch. Cornelia Goethe war die Schwester von Johann Wolfgang Goethe, den Sie wahrscheinlich kennen, gehe ich von aus. Sie erhielt die gleiche Bildung und die gleiche Erziehung wie ihr Bruder anfangs, durfte aber nicht studieren. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass zu der Zeit, als Cornelia Goethe lebte, Frauen ausgeschlossen waren vom Studium. Und zwar durften Frauen erst um Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt ein Studium aufnehmen an Universitäten in Deutschland, beziehungsweise in den deutschen Ländern, damals war das ja noch. Professuren werben und wissenschaftliche Karriere machen sowieso erst noch mal später, so um die 1920er herum. Das heißt, Cornelia Goethe ist eines der Beispiele für Personen, die aufgrund ihres Geschlechts oder anderer Merkmale eben nicht ihre Kompetenzen, ihre Leistung, das, was sie wirklich konnten, in dem Sinne ausleben konnten wie andere Personen. Sie hatte auch eine große schriftstellerische Begabung und hat dann aber relativ früh, beziehungsweise für die Verhältnisse damals relativ spät geheiratet, war sehr unglücklich in der Ehe, weil ihr Ehemann eben ihre Fähigkeiten und ihre Interessen überhaupt nicht wertschätzte. Sie sollte den Haushalt schmeißen und Kinder kriegen und nicht irgendwie sich mit Schriftstellern unterhalten oder selber schreiben. Und sie starb dann auch nach der Geburt ihres zweiten Kindes relativ früh. Das Cornelia-Goethe-Zentrum wurde gesagt 2000 umbenannt in Cornelia-Goethe-Zentrum, um eben die Person Cornelia Goethe sichtbarer zu machen an dieser Uni, die ja Goethe-Uni heißt, wo halt sehr viel ihr Bruder im Fokus steht. Und aber auch, um zu zeigen, dass Ungleichheitsverhältnisse und Chancengleichheit eben von spezifischen Merkmalen abhängen, die man nicht unbedingt beeinflussen kann. Das heißt, der Fokus des Cornelia-Goethe-Zentrums sind die Geschlechter- und Ungleichheitsverhältnisse in der Gesellschaft. Und es ist ein interdisziplinäres Zentrum für Forschung und Lehre. Interdisziplinär heißt, dass wir eben nicht einem bestimmten Fachbereich und einer bestimmten Disziplin zugeordnet sind, sondern dass das Cornelia-Goethe-Zentrum ein Raum ist, wo sich wissenschaftliche MitarbeiterInnen, ProfessorInnen, Studierende aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen treffen. Gerade sind 10 von 16 Fachbereichen der Goethe-Uni beteiligt am CGC, also am Cornelia-Goethe-Zentrum. Perspektivisch sollen es noch mehr werden. Es sind momentan vor allem die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachbereiche. Warum erzähle ich Ihnen das Ganze hier? Das ist quasi kein Vorklang, bevor ich zu meinem eigentlichen Thema komme, sondern tatsächlich ein sehr zentraler Punkt auch von feministischer Wissenskritik und Wissenstheorie. Und zwar das Argument oder die Position, dass Wissen eben nicht objektiv ist, sondern immer auch kontextuell beeinflusst wird. Das heißt, wie ich gesagt habe, die eigene Lebenserfahrung, das, wie man aufwächst, wen man kennt, welche Situationen man erfahren hat, beeinflusst, welche Fragen man sich stellt, für welche Themen man sich interessiert, aber auch, was man eben sieht. Und das gilt für WissenschaftlerInnen genauso wie für alle anderen Personen auch. Der Unterschied ist, dass in der Wissenschaft es natürlich bestimmte Verfahren gibt, bestimmte Versuche, eben diese Subjektivität des Wissens sichtbar zu machen, zu kontrollieren und durch gewisse systematische Verfahren über kritische Selbstreflexivität und eben auch, das ist ganz wichtig, das ist ein Merkmal von Universität und von Wissenschaft an und für sich, durch die Begutachtung der Forschungsergebnisse und des Forschungsprozesses, den man eben macht, um bestimmte Fragen zu beantworten, durch andere ExpertInnen im gleichen Fach, versucht, Forschungsergebnisse und Verfahren einmal überprüfbar zu machen und eben auch die Güte dieser Ergebnisse in einer gewissen Art und Weise zu versuchen zu kontrollieren. Das ist auch die Unterscheidung, von der Sie vielleicht schon mal gehört haben, zwischen akademischem Wissen, aktivistischem Wissen, das immer ganz explizit positioniert ist natürlich und ein bestimmtes Ziel hat, und eben das Alltagswissen, was wir alle irgendwie haben zu allen Themen irgendwie. So einfach ist diese Unterscheidung aber nicht. Ich habe ja eben schon von der feministischen Wissenschaftskritik geredet. Denn natürlich ist es so, dass bestimmte Positionierungen unsichtbar bleiben. Das heißt, es gibt zum Beispiel Donna Haraway, die dazu viel gearbeitet hat, oder Centaur Harding, dass das, was wir heute als objektive Methoden wahrnehmen oder als objektives Wissen, als den Kanon in bestimmten Disziplinen, also als das, was irgendwie als wahr gilt, natürlich historisch gewachsen ist. Und ich hatte ja eben schon gesagt, Universitäten haben erst um das 20. Jahrhundert herum überhaupt Frauen zugelassen. Wir kommen gleich noch dazu, wie es momentan aussieht, wer Zugang zur Universität hat und wer eben nicht. Das heißt natürlich, die Personen, die diese Wissenschaft machen, sind geprägt durch bestimmte Merkmale, durch bestimmte Erfahrungen, kommen aus bestimmten sozialen Milieus. Das heißt, dieses Wissen ist häufig, es gibt sowas wie Science and Technology Studies, wenn Sie davon schon mal gehört haben, die wirklich explizit untersuchen, wie Wissenschaft funktioniert, die gezeigt haben, dass selbst in Laboren, selbst in Naturwissenschaften, Wissen eben nicht rein objektiv und neutral ist, sondern immer geprägt ist von den Personen, die diese Wissenschaft ausführen. Und das ist jetzt auch das, warum ich Ihnen so gesagt habe, was ich studiert habe, was meine Positionierung ist, auch was das Cornelia-Goethe-Zentrum macht, weil das etwas ist, was dann in dem Sinne Objektivität schafft, damit Sie wissen, welche Positionierung ich einnehme, aus welcher Position ich heraus ich rede und Sie dann einschätzen können, finden Sie das überzeugend oder nicht? Das, was ich erzähle, ist es belegt mit bestimmten Studien zum Beispiel, da kommen wir gleich zu, ich habe einige Statistiken, argumentiere ich so, dass Sie es nachvollziehbar finden. Das heißt, das ist eines der Gütekriterien der Wissenschaft. Auch in Ihrem weiteren Studienverlauf scheuen Sie sich daher nicht, nachzufragen, wenn Sie irgendwas nicht verstehen. Es ist dann meistens nicht Ihr Fehler, sondern der Fehler von den DozentInnen, die Ihnen es nicht nachvollziehbar erklärt haben. Das heißt, das ist eines der Gütekriterien. Das heißt, intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Genau, und wie gesagt, Universität ist ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse. Das ist mein Hauptargument. Eben auch der Macht- und Herrschaftsdynamiken in der Gesellschaft. Das ist wichtig und es ist auch wichtig, sich das Universitätssystem, das Bildungssystem im tertiären Sektor, also Hochschulen, Universitäten, pädagogische Hochschulen, theologische Hochschulen und auch private Hochschulen, was es da so gibt in diesem Sektor, sich anzuschauen. Weil Bildung gleichzeitig Ideal und Kapital ist, Ressource und aber auch gesellschaftliches Distinktionsmerkmal. Das heißt, Bildung erfüllt bestimmte Funktionen, unter anderem eine Platzierungsfunktion. Das heißt, sie gibt einen gewissen Status. Das wird einer der Gründe, auch warum Sie studieren, weil Ihnen gesagt wurde, naja, wenn Sie ein Studium haben, einen Titel haben, haben Sie mehr Chancen auf höher bezahlte Jobs zum Beispiel. Es ist vielleicht in Ihrer Familie ein Merkmal zu sagen, mein Sohn, meine Tochter, mein Kind studiert natürlich. Es hat aber auch eine Auslese- und Selektionsfunktion, weil eben nicht alle studieren können. Es gibt den Numerus Clausus in vielen Fächern. Sie brauchen irgendeine Art von Hochschulzugangsberechtigung, um überhaupt studieren zu können. Das heißt, die Universität ist erstmal nicht offen für alle. Das ist vielleicht erstmal ganz wichtig festzustellen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass, und das ist tatsächlich erst seit den 1970ern ungefähr so, dass seit den 1970ern Bildung als Bürgerrecht tatsächlich erst sich durchgesetzt hat. Das heißt, die Idee, dass es ein Merkmal ist von demokratischen Gesellschaften, dass es Chancengleichheit gibt. Das heißt, dass die Bildungschancen nach Fähigkeit und Leistung verteilt werden und eben nicht nach der Herkunft der Eltern oder nach danach, wie viel Geld man hat. Wichtig hier zu nennen ist, von dem haben Sie vielleicht auch schon gehört, Ralf Dahrendorf. Der hat sehr dafür argumentiert. Ich habe hier ein Zitat von einem Buch von ihm. Das war erst eine Reihe von Texten, die in der Zeit veröffentlicht wurden, 1965, die dann zu einer riesen Diskussion geführt haben in der Gesellschaft, woraufhin er dann diese Texte zusammengefasst hat in einem Buch, das dann 1966 veröffentlicht wurde. Und darin argumentiert er, dass es keine systematischen Bevorzugungen oder Benachteiligungen bestimmter Gruppen aufgrund leistungsfremder Merkmale wie Herkunft oder wirtschaftliche Lage geben darf. Und zwar aufgrund von demokratischen Überlegungen. Denn zu der Zeit, das war die Zeit, wo das quasi ein Diskussionspunkt war, was wir heute Fachkräftemangel nennen. Das heißt, es wurde gesellschaftlich in dem Moment sehr ökonomisch diskutiert, dass die Hochschulen sich öffnen müssen, dass es mehr Hochschulen geben muss, damit es mehr ausgebildetes akademisches Fachpersonal gibt für eben den Dienstleistungssektor, für Berufe, die eine höhere Bildung verlangen. Aber er sagt, nein, es geht um Chancengleichheit, es geht um Demokratie, es geht um Gerechtigkeit letztendlich. Ein Bild oder ein Symbol, was Sie vielleicht kennen als Begriff, ist das des katholischen Arbeitermädchens vom Lande. das zu der Zeit quasi Figur war der Personengruppe, die am meisten benachteiligt war im Bildungssystem. Das ist ganz spannend, weil er nämlich hier argumentiert in dem Kontext, dass es eben nicht nur um Bildungspolitik geht, sondern um Gesellschaftspolitik. Das heißt, um Bildung gerechter zu gestalten, kann man nicht nur am Bildungssystem herumdoktern, sondern man muss gesellschaftspolitisch etwas verändern. Weil es eben, das argumentiert er auch, eben nicht Fähigkeiten und Leistung allein ist, was bestimmt, warum bestimmte Personen an die Universität kommen, sondern eben auch gesellschaftliche Faktoren. Effekt war einerseits der Ausbau des tertiären Bildungssektors, das heißt eine Expansion von Hochschulen. Es gab mehr Hochschulen, es gab mehr Universitäten und innerhalb der Universität den internen Kampf um eine Demokratisierung der Hochschulen. Das heißt die Änderung von der ordinarien Universität, die sehr hierarchisch war, hin zu einer demokratischen Universität. Die Idee zu sagen, wir brauchen eine paritätische Mitbestimmung der verschiedensten Statusgruppen. Das heißt, Studierende, Mitarbeitende und ProfessorInnen müssen die gleiche Anzahl von Stimmen haben, müssen die gleiche Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen. Das hat nicht ganz so geklappt wie gedacht, aber die Universitäten haben sich intern demokratisiert. Zum Beispiel gibt es jetzt den Akademischen Senat, es gibt diese Statusgruppen, es gibt in jedem Fachbereich Fachbereichsräte, Institutsräte, in denen Sie zum Beispiel auch mitbestimmen können als Studierende. Genau, aber wie sieht das heute aus? Das hier ist eine Statistik aus der Studie Bildung in Deutschland von 2018. Das ist eine Studie, die tatsächlich auch von den bildungspolitischen AkteurInnen, die wichtig sind in Deutschland, in Auftrag gegeben wurde, und zwar von der Kultusministerkonferenz und dem Bildungsministerium oder dem Ministerium für Bildung und Forschung. Durchgeführt wurde sie von einem Institut, was hier an der Goethe-Uni sitzt oder hier in der Nähe der Goethe-Uni, wenn Sie ein bisschen nach Norden schauen, und zwar das Deutsche Institut für internationale pädagogische Forschung, das DIPF. Das ist eine repräsentative Studie und es wurden alle, oder es ist repräsentativ für die 18- bis 25-jährigen Personen mit einer deutschen Nationalität, deutschem Pass, und es wurde untersucht, wie sich der Übergang gestaltet zwischen Schule zur Universität, zur Hochschule. Und hier meinen sie dann aber auch nicht nur die Unis, sondern auch die verschiedensten Hochschulformen. Das heißt pädagogische Hochschulen, theologische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und aus der Studie wird ersichtlich, dass es ganz allgemein in der Bevölkerung 28% der 18- bis 25-Jährigen mindestens einen Elternteil haben, das einen akademischen Abschluss hat. 13% haben mindestens einen Elternteil mit beruflichem Abschluss oder Abitur. Der Großteil der für 18- bis 25-Jährigen haben mindestens einen Elternteil mit einem beruflichen Abschluss und 6% haben beide Elternteile keinen beruflichen Abschluss. Das heißt, das ist die generelle Zusammensetzung der 18- bis 25-Jährigen nach Bildungsabschlüssen ihrer Eltern. Und wenn man dann schaut, wer von diesen ein Studium anfängt, das heißt, wir sind hier nur beim Studiumanfang und gar nicht erst beim Abschluss von Studium, dann sieht man, dass aus dieser ersten Gruppe, wo 28% der 18- bis 25-Jährigen dazugehören, 79% ein Studium aufnehmen und damit dann 53% aller StudienanfängerInnen in Deutschland stellen. Während von den 6%, wo die Eltern keinen beruflichen Abschluss haben, 12% ein Studium beginnen und dann 2% aller StudienanfängerInnen ausmachen. Und was auch ganz spannend ist, dass der Großteil, also 53% der 18- bis 25-Jährigen, wo mindestens ein Elternteil einen beruflichen Abschluss hat, von denen nur 24% ein Studium beginnen und das dann sind dann 30% aller StudienanfängerInnen. Das heißt, Sie sehen, hier gibt es definitiv eine Selektion nach der Bildungsherkunft der Eltern. Das verschärft sich noch mehr, wenn man sich den Studienverlauf anschaut, wo die soziale Herkunft weiterhin extrem beeinflusst, ob man das Studium abbricht, vollendet oder dann sogar eine Promotion beginnt. Das ist jetzt eine andere Studie, eine Längsschnittstudie, wo Siebtklässlerinnen von 1991 bis 2010 begleitet wurden. Genau, und hier wird auch wieder nach dem Bildungshintergrund der Eltern differenziert. Auf der einen Seite sehen Sie Hochschulzugangsberechtigte ohne akademischen Elternteil, das heißt, bei denen keiner der beiden Elternteile einen akademischen Abschluss hat. Und auf der anderen Seite sehen Sie Hochschulzugangsberechtigte mit mindestens einem akademischen Elternteil, das heißt, wo mindestens ein Elternteil einen akademischen Abschluss hat. Und das ist jetzt ein bisschen anders von der Logik her, deswegen erzähle ich Ihnen das, damit Sie es gut lesen können. Wir gehen jetzt quasi von 100 Personen aus. Das heißt, von den 100 Personen, die Eltern haben, die keinen akademischen Abschluss haben, nehmen letztendlich 5 Personen eine Promotion auf. Und wie Sie sehen, 13,6% von ihnen brechen das Studium ab, beziehungsweise sind noch am Studieren. Das heißt, einen Studienabschluss machen haben in dieser Zeit gemacht von den 100 Personen 46 Personen überhaupt. Und wenn Sie schauen, wie es ist mit den Hochschulzugangsberechtigten, bei denen mindestens ein Elternteil einen akademischen Abschluss hat, da sehen Sie erstmal, dass sehr viel mehr Personen überhaupt ein Studium anfangen. Das hatten wir ja schon vorher in der Grafik. Und dass aber auch von diesen Personen mehr Personen ein Studium abschließen. Und zwar von den figurativen 100 Personen schließen 65 Personen das Studium ab und es fangen 12% ein Promotionsstudium an. Das sind 18,2%. Das heißt, hier sehen Sie auch, und das ist schon alles andere rausgerechnet, das heißt, hier geht es wirklich um die soziale Herkunft und die akademische Herkunft quasi dieser Hochschulzugangsberechtigten. Das heißt, hier sehen Sie auch ganz deutlich, dass die Universität es nicht schafft, diese sozialen Ungleichheiten auszugleichen während des Studienverlaufs. Weil wir gehen jetzt nicht davon aus, dass die unterschiedlichen Leistungen oder Kompetenzen, die sind natürlich teilweise individuell bedingt, aber wie gesagt, hier sieht man ganz deutlich, es gibt einen sozialen Herkunftseffekt beim Studienverlauf, bei der Studienabbruchsquote. Das ist schon länger bekannt. Es gibt vielfältige Erklärungen dafür. Ich habe Ihnen jetzt mal 2 mitgebracht aus der Bildungssoziologie, die zu den Klassikern letztendlich gehören, die nicht zufälligerweise beide aus Frankreich kommen. Hier sind wir wieder beim situierten Wissen. Frankreich hat eines der ungleichsten Bildungssysteme in Europa und ein Bildungssystem, das sehr nach Status und auch nach sozialer Herkunft selektiert. Und das sind beides Theorien, die in den 70ern und 80ern entstanden sind, die aber eigentlich immer noch gültig sind. Das eine ist eine Theorie von Raymond Baudon, auch ein Soziologe, der vor allem individuell schaut. Das heißt, er schaut auf Bildungsentscheidungen und familiäre Entscheidungen und wie die den Bildungsverlauf beeinflussen. Und er sagt, es gibt natürlich primäre Herkunftseffekte, die das beeinflussen. Das sind schulische Leistungen oder das Kompetenzniveau beeinflussen, weil die Eltern zum Beispiel nicht helfen können bei den Hausaufgaben, weil Bildung vielleicht nicht so einen Stellenwert hat. Ähnliche Sachen. Es gibt aber auch sekundäre Herkunftseffekte, die mit Bildungsentscheidungen zu tun haben. Weil Familien mit einer bestimmten sozialen Herkunft eben vielleicht gar nicht das Bildungssystem so gut durchblicken, dann eher nicht selbstbewusst genug sind, wenn es andere Empfehlungen gibt, zum Beispiel von GrundschullehrerInnen, da gibt es auch viele Studien zu, dass sie sagen, okay, ihr Kind sollte nicht aufs Gymnasium gehen, sondern lieber auf eine andere Schulform, da wird er sich wohler fühlen. Dann gibt es natürlich nach Bildungshintergrund der Eltern, die sagen, nein, mein Kind muss aufs Gymnasium oder soll aufs Gymnasium. Es gibt andere Eltern, die dann sagen, okay, dass, wenn das die Grundschullehrerin oder der Grundschullehrer sagt, dann ist das wohl so. Das heißt, das sind diese Bildungsentscheidungen, die ab irgendeinem Moment Weichen stellen. Aber Raymond Baudon schaut vor allem auf individuelle und familiäre Entscheidungen, lässt erstmal den ganzen gesellschaftlichen Kontext raus und sagt, okay, das beeinflusst, wie SchülerInnen sich entwickeln, welches Leistungsniveau sie überreichen können, was eben jetzt nicht über inhärente Intelligenz geht. Das ist sowieso etwas, was mittlerweile widerlegt wurde. Intelligenz ist sozial bestimmt, entwickelt sich im Laufe der Entwicklung und kann sich auch absolut verändern, je nachdem, wie stimuliert wird oder welche sozialen oder Bildungsstimulation ein Kind erhält. Und das ist etwas, was auch Pierre Bourdieu angeschaut hat, auch ein Soziologe, ein sehr, sehr bekannter Soziologe. Der redet vom Kapital. Also er kommt so ein bisschen aus der marxistischen Ecke, hat dann aber angefangen, sehr viel komplexer sich die Gesellschaft anzuschauen und zu überlegen, wie sich Klassenunterschiede reproduzieren. Und er sagt, es gibt bestimmte Kapitalarten, ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital, die beeinflussen, wie ein Mensch sich verhält, wie ein Mensch aussieht, welche Präferenzen er hat, was er vorzieht, wie er auf die Welt schaut. Und das ist dieser Habitus, die Verinnerlichung eines bestimmten Typs von sozialen und ökonomischen Verhältnissen. Heißt letztendlich Klassentheorie, aber sehr viel komplexer gedacht. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber wenn Sie sich das überlegen, ist es eigentlich relativ, auch was Sie in Ihrem Alltagserfahrung wahrscheinlich gemacht haben. Ökonomisches Kapital ist noch am einfachsten. Da geht es darum, wie viel Geld, wie viel Vermögen in einer Familie zur Verfügung steht, zum Beispiel für Nachhilfe oder für Veranstaltungen oder Ähnliches. Kulturelles Kapital, das ist schon ein bisschen komplexer. Da geht es tatsächlich darum, sowas wie, okay, Haben Sie zu Hause Bücher gehabt? Welche Bücher standen im Bücherregal? Wurde Ihnen vorgelesen? Sind Sie ins Theater gegangen, als Sie ein Kind waren oder jugendlich waren? Was haben Sie gemacht? Oder eben auch, wurde bei Ihnen zu Hause Argumentation eingeübt? Haben Sie am Küchentisch oder beim Abendessen mit Ihren Eltern über gesellschaftliche Themen diskutiert? Haben Ihre Eltern gesagt, okay, erklär mal, warum du der und der Meinung bist? Oder war das kein Thema? Das heißt, das ist dieser Habitus, das ist die Sache, die auch an Universitäten ja eines der Bildungsziele ist, zu sagen, man übt Argumentieren. Und es gibt halt bestimmte Kinder, es gibt bestimmte Personen, die haben das durch ihr Elternhaus einfach schon geübt, während das andere nicht geübt haben. Und allein das ist dann schon eine Möglichkeit der Distinktion dann auch in der Universität. Genau, soziales Kapital ist auch relativ ersichtlich, da geht es um Netzwerke. Also mit wem sind Sie befreundet, als Sie ein Kind waren oder jugendlich waren? Welche Freundinnen haben Ihre Eltern? Welche Berufe haben Sie? Was können Sie sich überhaupt vorstellen, was es für Berufe gibt? Was kann man überhaupt erreichen? Und all das hat eine Wechselwirkung. Das heißt, es gibt eine Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichem Kontext und zwischen Ihren individuellen Entscheidungen. Bourdieu sagte auch, es sind halt bestimmte Pfade, die Sie einschlagen können, die aber nicht festgelegt sind. Das heißt, hier gilt auch in dem Sinne individuelle Freiheit, dass Sie natürlich immer entscheiden können, es doch anders zu machen oder zum Beispiel auch, wenn Sie einen anderen Habitus haben, an die Universität zu gehen, zu sagen, nein, das will ich, das interessiert mich. Es ist dann aber schwerer als für andere Personen, weil eben diese Platzierungsfunktion, wo ist Ihr Platz in der Gesellschaft, eben nicht mit dem übereinstimmt, wie Sie sich verhalten. Das heißt, es gibt immer wieder Irritationen. Bei Ihnen selbst, aber auch bei anderen. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Warum ist das überhaupt ein Problem? Das sollten wir natürlich auch bereden, weil die Hochschule einen öffentlichen Bildungsauftrag hat. Das heißt, Sie sitzen hier ja nicht in irgendeiner privaten Hochschule oder in irgendeiner Weiterbildungsinstitution, sondern an einer öffentlichen Einrichtung, die mit öffentlichen Geldern gefördert wird. Das heißt, hier gibt es einen bestimmten Auftrag. Der ist ganz nett zusammengefasst vom Senat der Hochschulrektorenkonferenz, was das höchste Gremium ist, aller Universitätsleitungen, die gesagt haben, das ist jetzt von 2018, Hochschulen sind Orte des Dialogs und der geistigen Auseinandersetzung. Sie fördern und entwickeln die Persönlichkeit und vermitteln die Haltung und die Fähigkeit, der Kraft des sachlichen Arguments zu vertrauen und diese zu nutzen. Als Zentren demokratischer Kultur tragen sie zur produktiven Diskussion um die Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen bei. Also eine ziemlich hohe Erwartung, was die Uni alles leisten soll. Und hier steht natürlich direkt die Frage, wenn sie die großen gesellschaftlichen Herausforderungen lösen soll oder daran mitarbeiten soll, welche Stimmen werden dort gehört? Welche Perspektiven sind dort eingeschlossen? Man sieht an bestimmten Auseinandersetzungen, an Herausforderungen, siehe Integration, siehe sozial-ökologische Transformation, dass anscheinend nicht alle Stimmen sind, die dort gehört werden, nicht alle Stimmen sind, die in der Universität das gleiche Gehör finden. Eben weil das deutsche Bildungssystem soziale Ungleichheiten und gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse reproduziert und eben auch Zugänge verschließt für bestimmte Personengruppen. Warum ist das so? Ich komme jetzt zu der Frage von postkolonialen Logiken. Erst einmal, Postkolonialismus ist auch so ein Thema, das heiß debattiert wird in gesellschaftlichen Debatten. Ich versuche es jetzt mal runterzubrechen, so dass, weil relativ viel sehr politisiert, ideologisiert, moralisiert wird in diesen Debatten. Wir schauen uns jetzt wirklich an, was will postkoloniale Theorie, welche Prämissen hat sie, wovon geht sie aus? Und das Hauptargument von postkolonialer Theorie oder postkolonialen Theorien, weil es ein sehr heterogenes Feld ist, ist, dass koloniale Denkmuster und Strukturen auch noch Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte nach dem formalen Ende des Kolonialismus nachwirken. Und zwar in den ehemaligen Kolonien, aber auch in den ehemaligen kolonisierenden Staaten und aber auch weltweit in Staaten, die eben entweder nie kolonisiert haben oder kolonisiert wurden. Und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft. Das heißt in Politik, Wirtschaft, Medien, im Bildungssystem, in der Wissensproduktion, im Alltagshandeln, aber auch im Selbstverständnis von Individuen und Gruppen. Und eben auch in Universitäten, weil die Universität natürlich Teil der Gesellschaft ist. Ich habe es jetzt ganz abstrakt gefasst, was so diese postkolonialen Logiken auszeichnet. Ich werde es dann gleich nochmal mit Beispielen ein bisschen unterfüttern, damit Sie verstehen, was ich meine. Postkoloniale Theorien argumentieren und sagen, dass eines der Hauptmerkmale von westlichen Gesellschaften, postkolonialen Gesellschaften ist, dass Gesellschaft so verstanden wird, dass bestimmte Zuschreibungen ständig geschehen. Das ist total normal, das machen alle Menschen, weil soziale Realität extrem komplex sind. und wir deswegen immer, wenn wir in soziale Interaktion eintreten, von vornherein bestimmte Denkmuster haben, bestimmte Kategorisierungen haben, die dazu führen, dass wir versuchen, diese Situation, unsere InteraktionspartnerInnen einzuordnen und Erwartungsmanagement zu betreiben. Was können wir von diesen Personen eigentlich erwarten? Das ist etwas total Menschliches, das ist jetzt auch nichts Verwerfliches. Allerdings ist es so, dass eben durch die Moderne, durch Kolonialismus eben eine bestimmte Kategorisierung und Hierarchisierung sich quasi eingebürgert, sedimentiert hat eben in diesen Interaktionen, die darauf beruhen, dass die Personen, die vor uns stehen oder die Personen vor uns stehen, eingeordnet werden in bestimmte Kategorien, bestimmte Gruppenzugehörigkeiten, die dann automatisch hierarchisiert werden. In unserem Kopf, aber auch schon mittlerweile strukturell verankerten Ebene von wer steht höher, wer steht niedriger. Und das ist halt etwas, was gegen Chancengleichheit spricht, was dazu führt, weil diese Zuschreibung eben extern geschehen, nicht unbedingt von den Personen selbst, sondern eben von der Person, die anspricht, was dazu führt, dass Ungleichheiten reproduziert werden und auch Diskriminierung passiert. Eines der typischsten Fälle oder Situationen ist natürlich, dass Personen, die irgendwie nicht deutsch aussehen, das heißt nicht weiß zum Beispiel oder durch andere Merkmale, durch Kleidung etc., quasi ihnen das Deutschsein abgesprochen wird, dass sie gefragt wird, wo kommen sie eigentlich her? Und dann immer wieder nachgefragt wird, weil die Antwort nicht zufriedenstellend ist. Das ist so ein Beispiel für diese Zuschreibung, wo dann immer wieder weiter gepocht wird mit, aber nein, das, was du mir erzählst, passt nicht mit meinen Kategorien im Kopf zusammen, deswegen glaube ich dir jetzt erstmal nicht, sondern ich frage so lange nach, bis du mir etwas sagst, mit dem ich zufrieden bin. Und eben auch diese Hierarchisierung mit, ich habe das Privileg, das zu machen. Ich habe quasi das Recht, dich zu fragen, wo du herkommst. Und du musst mir eine Antwort geben, die mich zufriedenstellt. Das ist so ein typisches Beispiel für diese Mikroaggressionen, für diese Aushandlung von gesellschaftlichen Positionierungen, die halt immer wieder stattfinden. Und das passiert auch an Universitäten. Ich rede jetzt, genau wenn ich von Diskriminierung rede, eben von dieser Zuschreibung von bestimmten individuellen und gruppenspezifischen Merkmalen, die auf ganz verschiedenen Ebenen passieren können. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Ich habe jetzt ein Beispiel gegeben aus der Interaktion, aber viel von Rassismus, Sexismus etc. ist strukturell angelegt. Das heißt, das ist nichts, was quasi Individuen eigenständig jetzt entscheiden, sondern es hat sich in Strukturen verfestigt. Das ist an der Uni zum Beispiel die Anerkennung von Bildungsabschlüssen. Gerade wenn man eben Bildungsabschlüsse hat, die nicht in Deutschland gemacht wurden, sondern im Ausland, aber auch in der Bewertung von Leistungen. Das heißt, da gibt es auch ganz spannende Studien, die eben zeigen, wie DozentInnen zum Beispiel Hausarbeiten bewerten, hängt nicht unbedingt damit zusammen, was in dieser Hausarbeit steht, sondern eben mit dem Namen oder mit dem Auftreten dieser Person, mit Zuschreibungen wieder. Natürlich interpersonell in Interaktionen, das heißt auf dem Campus selbst, das Mikroaggressionen, aber auch dem Weg von und zu der Universität, was man auch absolut nicht vernachlässigen kann. Gerade wenn es Personen sind, die eben nicht in bestimmte Merkmale reinpassen, dann einfach bestimmte Aggressionen einfach immer wieder erleben und sich dann schon dreimal überlegen, ob sie wirklich zu einer Veranstaltung kommen wollen in der Uni, wenn ihnen abends zum Beispiel liegt. Aber auch baulich, da habe ich gleich noch ein Beispiel, wenn es darum geht, Nutzbarkeit und Zugänglichkeit von Räumlichkeiten, Raumausstattung, aber auch Statuen oder die Benennung von Plätzen und Gebäuden. Da gab es ja vor einigen Jahren, zum Beispiel in Südafrika, eine Riesenbewegung, die da hieß Roads Must Fall, wo dort zum Beispiel auf vielen der Kampi immer noch Statuen stehen von Kolonialherren, wo dann gesagt wurde, das ist einfach nicht zeitgemäß, wenn man immer wieder daran vorbeilaufen muss, an diesen Personen, die dort geehrt werden. Und auch hier in der Goethe-Uni gab es, da sind sie ein bisschen jung, aber als hier der Campus bezogen wurde, gerade in dem Punkt ganz viele Auseinandersetzungen darüber, wie die Plätze und Gebäude benannt werden sollen, nach wem, an wen erinnert werden soll. Ich habe hier noch eine ganz spannende Studie, wenn es darum geht, konkret zu machen, aufgrund welcher Merkmale eigentlich diskriminiert wird, weil wir jetzt sehr abstrakt über Diskriminierung geredet haben, aber natürlich sind diese zugeschriebenen Merkmale eigentlich häufig immer wieder die gleichen. Das hier ist eine Studie, die 2021 veröffentlicht wurde. Das ist die erste wirklich sehr, sehr große Studierendenbefragung in Deutschland, die im Sommersemester 2021 durchgeführt wurde an mehr als 250 Hochschulen. Da steht N gleich 18.109. Das heißt, das ist die Grundgesamtheit der Studierenden, die befragt wurden, beziehungsweise die jetzt eingeflossen sind, wo man die Ergebnisse gebrauchen konnte. Das heißt, über 18.000 Studierende haben quasi diese Umfrage mitgemacht und das quasi jetzt die Ergebnisse daraus. Und das war eine Studie vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. und der AG Hochschulforschung der Universität Konstanz. Und das sind jetzt selbst erlebte und beobachtete Diskriminierungen an der Universität. Und einerseits ist das diese Kontrolle zu sagen, okay, einerseits berichtet man über sich selber, aber natürlich auch, was man bei anderen gesehen hat, weil es manchmal gerade bei so Umfragen natürlich auch ein Zögern gibt, über selbst erlebte Diskriminierung zu sprechen und die zu berichten. Das heißt, das ist der Versuch zu sagen, quasi beide Seiten irgendwie einzubeziehen. Sieht man vielleicht auch ganz gut an den unterschiedlichen Zahlen, dass manche Personen sagen, sie haben etwas gesehen bei anderen Diskriminierungssituationen. Die Personen selber das vielleicht aber entweder nicht als Diskriminierung wahrgenommen haben, weil es schon so normalisiert ist einfach auch teilweise, oder halt es eben nicht berichten wollten. Und was man auf jeden Fall sieht, ist, dass einerseits in Bezug auf Selbsterfahrene, aber auch bei anderen beobachtet Diskriminierung, das Geschlecht immer noch eines der Hauptdiskriminierungsmerkmale darstellt. Das sehen Sie, das heißt 14% haben berichtet, dass sie Diskriminierung aufgrund von Geschlecht schon selbst erlebt haben. 24% berichten, dass sie das bei anderen erlebt haben oder halt eben mitgekriegt haben. Was berichtet wird als höchstes, heißt 27% aller Studierenden berichten, dass sie schon Diskriminierungssituationen aufgrund des Migrationshintergrunds bei anderen erlebt haben oder beobachtet haben. Wobei hier sehen Sie selbst die eigene Bericht sind 6%. Das heißt, 6% der Studierenden berichten, dass sie es selbst erlebt haben. Das heißt, hier sehen Sie schon mal diese Diskrepanz. Und andere Merkmale sind sprachliche Ausdrucksweise. Hier sind wir beim Habitus von Bourdieu und beim Klassismus. Das heißt, wie drücken Sie sich aus? Können Sie argumentieren? Welche Wörter benutzen Sie? Vielleicht auch welchen Akzent haben Sie? Dass das auch ein extrem hohes Potenzial hat, diskriminiert zu werden an der Uni. Aber auch das körperliche Erscheinungsbild, die sexuelle Orientierung, religiöse Zugehörigkeit und auch Elternschaft. Das heißt, das sind alles Merkmale, die aber auch über die Merkmale hinausgehen, die zum Beispiel im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gesetzt werden. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, aber das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist quasi der rechtliche Rahmen, wenn es um Diskriminierung geht und auch das aktive Transformation von Diskriminierung, das Gegenlenken. Was dort genannt wird, ist Race oder ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität. Das sind die im AGG genannt werden. Ganz spannend für Sie vielleicht, das AGG gilt nicht für Sie als Studierende an der Uni, weil Sie nämlich kein Beschäftigungsverhältnis haben. Das heißt, ich meine, es gilt natürlich, weil Sie BürgerInnen sind, aber Sie können es quasi nicht einklagen, diese Diskriminierung, weil Sie als Studierende einen anderen Status haben als zum Beispiel Beschäftigte. Das ist ziemlich spannend, auch wenn man hier aufs Gleichstellungsbüro guckt und auf sowas wie Beratungsstellen oder Stellen, wo Sie eben über Diskriminierung berichten können. Die meisten Unis haben diese Stellen auch für Studierende. Sie werden aber quasi nicht gesetzlich oder rechtlich verpflichtet, das zu haben. Das ist vielleicht nochmal ein ganz spannendes Ding in dem Kontext. Aber wie gesagt, da im AGG ist zum Beispiel nicht Klassismus drin, also sprachliche Ausdrucksweise, aber eben halt auch zum Beispiel nicht Alter oder Elternschaft. Was meint jetzt eigentlich Diskriminierung in der Uni? Wir haben jetzt auch geredet, es gibt Situationen, die beobachtet wurden, die irgendwie eingestuft wurden als Diskriminierung. Aber was ist das eigentlich? Aus der gleichen Studie ist hier quasi nochmal aufgeschlüsselt, was die Personen eigentlich unter Diskriminierung verstehen. Hauptpunkt, was die Studierenden als Diskriminierung verstehen, ist, dass erbrachte Leistungen herabgesetzt wurden und dass sie dies schon erfahren haben. Das heißt, es geben insgesamt 60% an der Studierenden, die befragt wurden, dass sie schon einmal die Erfahrung gemacht haben während ihres Studiums, dass Erfahrungen gemacht haben, die als herabsetzend empfunden wurden, und zwar auch teilweise mehrmals. Und wenn man sich anguckt, wer das sagt, sind es überwiegend Frauen zum Beispiel, die von sexualisierter Belästigung und Gewalt an Hochschulen berichten. Das sehen Sie hier in dem Statistik über zum Beispiel unerwünschte sexualisierte Kommentare, bei denen 8% der Studierenden berichten, dass sie es schon mal erlebt hätten, oder sexualisierte körperliche Übergriffe, bei denen 1% der Studierenden berichten, dass sie es schon mal erlebt hätten. Und Studierende mit Migrationshintergrund berichten häufiger von körperlicher oder verbaler Bedrohung und Angriffen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, was jetzt das Level der Gewalt oder der Diskriminierung angeht. Da sehen Sie auch, dass es hier 1% der Studierenden, die das berichten. Aber was Sie auch sehen oben, die Hauptsituation von selbst erlebter Diskriminierung ist eben, dass erbrachte Leistungen herabgesetzt wurden. Das ist sowas wie die Benotung, dass Benotung unterschiedlich ausfällt. dass Leistungen nicht zugetraut wurden. Das sind, da berichten 17%, eine stereotype, herabwürdigende Darstellung, berichten 11%, unangebrachte Bemerkungen zum Privatleben 10%. Das sind zum Beispiel queere Studierende, aber auch als weiblich gelesene Personen, die das häufig berichten. Aber auch abwertende Witze, generell beleidigt werden. Das heißt, es ist schon eine ganze Latte an Diskriminierungen, die Studierende erfahren im Laufe ihres Studiums, wenn man sich das anschaut. Und wie gesagt, 60% aller Studierenden berichten, dass sie eine der Situationen schon mal erlebt haben am eigenen Leib. In der Studie selbst wurde jetzt nicht aufgenommen, wer oder von wem diese Diskriminierungen ausgehen. Da gibt es einfach nur kleinere Studien von unterschiedlichen Unis, die das mal gemacht haben. Ich habe hier eine Studie vom Queer-Referat der Uni München von 2020, die queere Studierende, und das war jetzt quasi eine Selbsteinschätzung zu sagen, ich identifiziere mich als queer und ich nehme an der Umfrage teil, die haben sie befragt, hatten eine kleinere Grundgesamtheit logischerweise. Das heißt, sie haben 629 Fragebögen ausgewertet. Genau, so 151 mussten, das ist auch ganz interessant, 151 Fragebögen mussten rausgenommen werden, weil die mit querfeindlichen Bemerkungen und Ähnlichem übersät waren. Das heißt, wie immer bei solchen Studien gibt es dann auch wieder Hass, der dann auch quasi auf die Personen kommt. Und hier sieht man aber, es gab genug, um wirklich irgendwelche halbwegs repräsentativen Ergebnisse zu haben. Und dort wurde gesagt, das sehen Sie auch hier, dass die Diskriminierung hauptsächlich von Lehrenden, aber ungefähr zum gleichen Maße von Studierenden ausgeht. Das heißt, genau, wir haben knapp 650 Fragebögen, über 300 Studierende berichten, dass Diskriminierung von Lehrenden ausgeht. Ein bisschen drunter, ich glaube 280 waren es, sagen, dass sie von KommilitonInnen ausgeht. Mehrfachnennungen sind möglich. Es gibt noch nicht wissenschaftliches Personal, also Menschen in der Verwaltung. Was einerseits natürlich logisch ist, weil sie natürlich in den Vorlesungen, in den Seminaren sehr viel mit Lehrenden zu tun haben. Da gibt es eine Hierarchie, da gibt es ein Machtgefälle. Lehrende haben extreme Macht, was eben diese Herabsetzung von Leistungen zum Beispiel angeht, was Benotung angeht, was aber auch natürlich im Seminarverlauf, in der Interaktion im Seminar Bemerkungen angeht oder sowas wie Benutzung von falschen Pronomen etc., was alles diskriminierend sein kann. Aber natürlich auch mit Studierenden, da sehen Sie, es ist fast gleich hoch. Das ist schon ziemlich erschreckend einfach, wie viele das sind. Was noch dazu kommt, das ist ein kleiner Schlenker, der aber auch sehr wichtig ist, weil es natürlich nicht nur um die ganz konkrete Diskriminierung geht in der Interaktion oder in den Strukturen, sondern auch viel impliziter darum geht, was überhaupt gelehrt wird. Hier sind wir wieder bei dem situierten Wissen. Ich habe hier ein Zitat von Emily Nguia Kuria, die ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben hat. Das heißt Eingeschrieben, Zeichen setzen gegen Rassismus an deutschen Hochschulen. Basierend auf Interviews mit Studierenden, mit wissenschaftlichen, nicht wissenschaftlichem Personal, aber auch ihren eigenen Erfahrungen. Und dort schreibt sie, als ich nach Europa kam, verstand ich eins. All das Wissen war auf eine bestimmte Weise geordnet, die Europa immer als vorrangig bestimmte. Das ist wieder so ein typischer Fall von, sowas kriegen Sie erst mit, wenn Sie eben nicht sozialisiert sind oder wenn bestimmte Wissensordnungen nicht normalisiert oder sozialisiert wurden bei Ihnen. Ich kann nur eine Anekdote aus meinem eigenen Studium berichten. In Helsinki war das, wo ich einen sehr internationalen Studiengang studiert habe, wo es aber, als es um zum Beispiel die Geschichte von Demokratie ging, Geschichte von Integration, immer nur europäische Erfahrungen genannt wurden. Und sowas zum Beispiel, dass als Beispiel für Nationalstaaten, für Staatlichkeit immer der Westfälische Friede genannt wurde. Das war ein Studiengang, da waren 80% der Studierenden nicht aus Europa, die überhaupt nichts anfangen konnten mit diesen Zahlen, weil die natürlich aus ganz anderen Hintergründen kamen, ganz andere Geschichten hatten und dann erstmal hoffnungslos verloren waren, weil sie natürlich sehr viel Wissen einerseits nachholen mussten, was irgendwie als normal galt. Also das weiß man ja irgendwie aus der Schule, was der Westfälische Frieden ist und dass Nationalstaaten wichtig sind. Was aber für Personen, die aus anderen Regionen kommen, von anderen Staaten kommen, gar nicht selbstverständlich ist, dass das der Normalfall ist. Und allein sowas beeinflusst schon, wie wohl man sich in der Universität fühlt, wie anschlussfähig das eigene Wissen ist, wie viel das eigene Wissen und die eigenen Kompetenzen auch immer wieder bestätigt oder halt herabgesetzt werden. Und da gibt es total spannende Studien auch zum Fächerkanon und auch viele studentische und wissenschaftliche Initiativen, zum Beispiel in der Soziologie, darüber, was eigentlich als Klassiker des jeweiligen Faches gilt. Spoiler, wenn man sich das anguckt, auch in Einführungsbüchern und sowas, wer dann immer genannt wird als wichtige Theoretiker, ich gendere jetzt absichtlich, sind meistens weiße Männer, logischerweise. Es gibt hin und wieder Frauen, die dann aber vor allem zu Spezialthemen wie Geschlecht oder sowas irgendwas gemacht haben. Aber an und für sich ist der Kanon weiß, der Kanon ist männlich, der Kanon ist bildungsbürgerlich. Das ist, wenn wir den öffentlichen Bildungsauftrag der Universität anschauen, bedenklich, weil es natürlich sehr viel mehr Wissen auf der Welt gibt. Diese Personen sind wichtig, die haben wichtige Theorien geliefert, wichtige Begriffe. Das sind aber nicht die einzigen Begriffe, die es gibt. Und wie gesagt, wenn man sich sozial-ökologische Transformation anguckt, bestimmte andere Debatten, ist es nicht unbedingt klar, ob das Wissen von diesem Personenkreis das Wissen ist, was uns wirklich hilft, gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen, gerade in der Gesellschaft, die sehr viel diverser, sehr viel heterogener ist. Und eben über die Methoden habe ich auch schon geredet. Das heißt, diese Primarisierung von objektivem und neutralem Wissen und eine Ablehnung von Erfahrungswissen und hier aber auch immer wieder die Zuschreibung an bestimmte Personengruppen, dass die doch nur Erfahrungswissen hätten. Hier besonders in der feministischen Forschung ziemlich gut belegt, eben als weiblich gelesene Personen, denen häufig dann gesagt wird, naja, das, was du hier sagst, das sagst du nur, weil du eine Frau bist. Das beruht nicht auf Wissen, das beruht nicht auf irgendwelchen Fakten oder so, sondern nur auf der quasi deinen eigenen Emotionen. Und das ist etwas, was sich immer noch durchzieht. Es ist in den letzten Jahrzehnten mit der Frauenbewegung, feministischen Bewegung besser geworden. Es ist aber immer noch da. Und es ist noch sehr viel stärker da, wenn wir uns verschiedenste Marginalisierungsformen anschauen, die sich verschränken. Es hat auch was mit Repräsentation zu tun. Und zwar der Frage, wer überhaupt so weit kommt, dass er oder so, dass die Person überhaupt an der Universität lehrt als wissenschaftliches Personal oder eben dann auch auf einer Professur. Das ist hier auch ganz wichtig. Es gibt dazu keine Zahlen in Deutschland, weil das eben nicht erfasst wird. Ist auch schwer zu erfassen. Das ist eine Diskussion, die wir vielleicht nachher führen können zur Frage mit, man braucht einerseits Zahlen und Fakten, auch für die Statistiken, die ich jetzt hier gezeigt habe, um bestimmte Tendenzen zu belegen. Andererseits gibt es natürlich bestimmte Kategorisierungen, die man nicht abfragen will, die man nicht abfragen kann, wo die Leute auch nicht gezwungen werden sollten, da zu berichten. Aber was es auf jeden Fall gibt, es gibt nämlich eine Auswertung über Vornamen, also welche Vornamen ProfessorInnen haben. Und das ist ziemlich spannend. Das ist sehr eindeutig, dass zum Beispiel Dozierende in Deutschland heißen vor allem Hans, Klaus und Peter. Und der erste Frauenname, der ist Susanne. Und Susanne kommt erst auf Platz 62. Das heißt, einen Hans gibt es 2109 Mal, eine Susanne gibt es 212 Mal. Daraus lässt sich jetzt natürlich nicht ableiten, ob die Personen Migrationshintergrund haben, ob sie weiß sind oder nicht etc. Es zeigt aber schon mal eine Tendenz auf jeden Fall, wo diese Personen herkommen. Und genau, es gab auch vor einigen Jahren ein Hashtag, Why is my professor white? Und auch ähnliche Hashtags hier in Deutschland, wo eben Erfahrungen berichtet wurden. Und auch wenn Sie sich mal umschauen, die auch an der Goethe-Uni und mal in den Veranstaltungen gucken, was für Hintergründe oder welche Zuschreibungen machen Sie selber an die Personen, die lehren. Hier auch wieder ganz wichtig, Sie selbst machen diese Zuschreibungen ja auch aufgrund von bestimmten phänotypischen Merkmalen, bestimmten Verhaltensweisen etc., die Sie auch bitte immer wieder hinterfragen, ob das denn wirklich so ist. Aber allein da sehen Sie, dass die Universität immer noch ein ziemlich weißer Ort ist, wenn wir es jetzt mal ganz, ganz grob zusammenfassen. Ich würde in dem Punkt hier erstmal aufhören. Ich habe gleich noch was zu der Frage von Transperspektiven, das ist kürzer. Aber hier sind ein paar Bücher, wenn Sie da weiterlesen wollen. Das ist einmal eben das Buch, was ich eben schon erwähnt habe, von Emily Ngubia-Kuria eingeschrieben. Dann von Grada Kilamba, Plantation Memories, Episodes of Everyday Racism. Das hebe ich nochmal besonders hervor, weil Grada Kilamba im nächsten Sommersemester Angela Davis Gastprofessorin sein wird am Cornelia-Goethe-Zentrum. Das heißt, im nächsten Sommersemester, können Sie sich schon mal vormerken, wird es einige öffentliche Vorträge mit ihr geben. Sie ist eine Künstlerin, Performance-Künstlerin, Wissenschaftlerin, die ganz viel forscht zur Erinnerungskultur, zur Identitätspolitik, zur Postkolonisierung, Dekolonialisierung. Also eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, bei der wir uns sehr freuen, dass sie im nächsten Jahr hier in die Uni kommen wird für 2 Wochen. Und dann nochmal von Tupoka Okeh und Jetzt Du, das ist ein Buch, das ist relativ neu rausgekommen, Rassismus kritisch leben, wo es nochmal darum geht zu sagen, okay, was können auch Personen, die als weiß gelesen werden, machen, um Rassismus kritisch zu leben, Rassismus entgegenzutreten. Genau, noch ein weiterer Schlenker und zur Frage von Intersektionalität, weil ich habe jetzt ja vor allem von Diskriminierung geredet aufgrund von bestimmten Kategorisierungen. Aber Personen haben natürlich mehr als eine Zuschreibung häufig. Wir werden alle multidimensional kategorisiert und hierarchisiert. Und das sind alles Überkreuzungen, Überschränkungen, die sich nicht einfach addieren lassen, sondern die sich potenzieren und die ganz bestimmte Marginalisierungs- oder auch Privilegisierungskontexte hervorrufen. Ich habe hier ein Zitat von Sarah Ahmed, die sagt, "The moments when the body appears out of place are moments of political and personal trouble." Das ist auch in der Universität diese Erfahrung zu sagen, wenn man sich quasi out of place fühlt, außerhalb des Raumes, der einem zugeschrieben wird, des Platzes in der Gesellschaft, der Positionierung, die einem zugeschrieben wird, führt das zu Unwohlsein, führt das zu allen möglichen Gefühlen und das ist politisch, das ist persönlich und politisch gleichzeitig. Und Universität ist, hatte ich ja schon gesagt, weiß, es ist auch able-bodied. Die Uni ist bildungsbürgerlich, das ist diese Frage von Sprachen, wie spricht man, wie argumentiert man. Sie ist sehr deutsch, dazu konnte ich heute nicht eingehen. Aber die Zugangsbeschränkungen für Personen, die keinen deutschen Hochschulabschluss haben, also keinen deutschen Abschluss, der für die Hochschule befähigt, ist extrem. Er ist jugendlich, also Altersdiskriminierung findet auch statt, gerade bei Studierenden. Und er ist cis-heteronormativ. Und das ist das, worauf ich jetzt am Ende nochmal eingehen will. Zur Frage, wenn wir von trans-, inter- und nicht-binären Perspektiven reden, weil das natürlich im Moment ein sehr heißer Diskussionspunkt ist, der auch in Universitäten nicht Halt macht, der auch ganz symptomatisch zeigt, was hier diese Ausschlüsse sind. Ich habe eine kurze Begriffsklärung, damit wir überhaupt über das Gleiche reden, denn zur Frage von Geschlecht, biologisches und soziales Geschlecht, geschlechtliche Identität gibt es wahnsinnig viele Missverständnisse. Das heißt, viele von den Konflikten, die es hier gibt, kommen einfach daher, dass man über andere Sachen redet. Das ist disziplinär bedingt, das ist vom Alltagswissen her bedingt. Und genau, das heißt, einfach nochmal kurz klären, wovon reden wir eigentlich? Genau, ich gehe mal durch. Es gibt geschlechtliche Identität, Geschlechtsidentität. Das ist die Frage, wie fühle ich mich? Das heißt, fühle ich mich als Frau, fühle ich mich als Mann, fühle ich mich non-binär oder fühle ich mich irgendwo auf diesem Spektrum? Das hat erstmal nichts mit sexuellem Begehren zu tun, mit wem ich oder in wen ich mich verliebe. Das ist einfach nur, wie fühle ich mich selber? Wie sehe ich mich selber? Dann gibt es eben die sexuelle Orientierung. Das heißt, hier steht ganz nett, in wen verliebe ich mich? Es hat natürlich auch was mit Begehren zu tun, mit wem will ich Sex haben? Das ist hetero, bi, homo, ist so das Spektrum. Und hier auch wieder sagen, das sind keine festen Kategorien, entweder das eine oder das andere, sondern es ist ein Spektrum. Dann gibt es das biologische Geschlecht und hier wieder, das ist häufig die Verwechslung. Viele Menschen reden, wenn sie von Geschlecht reden, von einer Geschlechtsidentität, meinen aber mal vielleicht das biologische Geschlecht oder andersrum. Das ist auch gerade interdisziplinär zwischen zum Beispiel Medizin, Biologie und Sozialwissenschaften häufig ein ganz wichtiger Punkt, erstmal zu klären, wovon wir hier eigentlich reden. Und biologisches Geschlecht meint letztendlich, welche Geschlechtsmerkmale habe ich? Hier auch wieder können wir heute nicht drauf eingehen, das ist komplexer als zu sagen, letztendlich habe ich einen Penis oder habe ich eine Vulva, sehr viel komplexer. Es hat mit Hormonen zu tun, es hat mit Genen zu tun, mit einem Zusammenspiel. Also woran es häufig liegt, ist Weiblichkeit, Männlichkeit, Intersexualität wird bei Geburt anhand der äußerlichen Geschlechtsmerkmale bestimmt. Das ist dieser, Judith Butler hat das ganz nett mal zusammengefasst, dieser Ausspruch, wenn ein Kind geboren wird, dann kommt erstmal it's a boy, it's a girl. Und da gucken wir weder Hormone an, noch irgendwelche Gene. Man guckt einfach, welche äußerlichen Geschlechtsmerkmale dieses Kind hat. Das sagt noch nichts darüber aus, ob das Kind zum Beispiel Eierstöcke hat, eine Gebärmutter hat oder ähnliches. Das sieht man einfach nicht in dem Moment. Und das ist aber der Geschlechtseintrag, der häufig auf die Geburtsurkunde kommt sofort. Und dann gibt es eben Geschlechtsrollen, das Auftreten. Das heißt, wie gebe ich mich äußerlich? Das ist auch Teil des sozialen Geschlechts. Und das ist diese Frage von Zuschreibung. Also wie werde ich wahrgenommen? Werde ich weiblich gelesen? Werde ich männlich gelesen? Werde ich androgyn gelesen? Gibt es immer wieder Irritationen, weil es halt eben nicht zusammenkommt? Und das ist auch das, was dieses schöne Wort cis, wo sich ja viele Menschen aufregen und sagen, ich will nicht als cis bezeichnet werden. Das klingt total blöd. Aber cis meint letztendlich nur, dass biologisches Geschlecht, Geschlechtsidentität und das Auftreten, das geschlechtliche Auftreten zusammenfällt. Das heißt, dass es hier keine Irritationen gibt, weil ich mich als Frau fühle, als Frau gelesen werde, weibliche Geschlechterrollen bediene und einfach niemand mich hinterfragt, ob ich jetzt Frau, Mann oder was auch immer bin. Wenn das nicht zutrifft, wenn Zuschreibungen anders sind, kommt es immer wieder zu Irritationen, was wahnsinnig belastend ist für die Personen, bei denen das eben zutrifft, die zum Beispiel eine andere Geschlechtsidentität haben, als das, was ihnen immer wieder zugeschrieben wird aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale. Und hier auch wieder, es gibt Diskriminierungen an der Uni, die administrativ und institutionell sind. Das heißt, es geht um den Vornamen, es geht um Geschlechtseintrag. Es gibt Diskriminierung aufgrund von Interaktionen. Das sind immer diese Nachfragen oder auch ganz wichtig baulich die Frage von Zugänglichkeiten von Toiletten. Das heißt, die Frage mit, wo kann ich überhaupt aufs Klo gehen, ohne dass ich das Gefühl habe, die Leute, die auch mit mir auf der Toilette sind, gucken mich komisch an, werden feindselig oder sagen, was machst du eigentlich hier auf dem Klo, du gehörst hier nicht hin. Ich habe hier nochmal ein Zitat von Alex Stern, was das tatsächlich ganz konkret auch bedeuten kann für Transpersonen, die eben den Geschlechtseintrag und den Vornamen noch nicht geändert gekriegt haben an der Uni. Ich lese es einfach mal vor. Hier steht Y Stern, ist Frau Y Stern hier? Nicht? Gut, dann ist ein Platz mehr frei. Der Dozent streicht den Namen, unter dem ich auf der Teilnehmerliste des Seminars stehe, energisch aus. Das Seminar muss ich belegen und bin deshalb auf den Platz darin angewiesen. Aber der Vorname, mit dem ich in Teilnehmerinnenverzeichnis stehe, weist mir eindeutig ein Geschlecht zu, das nicht meins ist, dem mich andere Menschen auch nicht zuordnen würden. Es ist die erste Semesterwoche in meinem neuen Studiengang. Ich möchte nicht, dass meine neuen KommilitonInnen auf diesem Weg erfahren, dass ich trans bin. Der Platz wird vorerst an eine andere Person vergeben. Das heißt, das sind ganz konkrete Auswirkungen, die eben mit diesem administrativen Hürden zu tun haben, die bei Änderung von Vornamen und Geschlechtseintrag einhergehen, wo Personen immer wieder entscheiden müssen, outen sie sich jetzt zwangsweise, um halt zum Beispiel hier einen bestimmten Platz im Seminar zu kriegen, auch wenn sie es eigentlich im Moment gar nicht wollen, oder lassen sie es und haben dann eben Nachteile, weil zum Beispiel das Seminar jetzt nicht belegen können, weil der Platz für jemand anderen vergeben wird. Was ja im Nachhinein wahrscheinlich zu unangenehmen Situationen mit dem Dozenten führt, wo dann erklärt werden muss, aber ich war doch da, ich wollte es nur in dem Moment nicht sagen. Und dann führt es zu Hürden, führt es zu immer wieder weiteren Kreisen, die ermüdend sind. Was dazu führt, da gibt es auch wieder nur Erfahrungsberichte, aber keine wirklichen repräsentativen Studien, dass vor allem Transpersonen sehr, sehr häufig das Studium abbrechen, wenn sie überhaupt zum Studieren kommen. Einfach weil das wahnsinnig ermüdend ist, immer diese Alltagssituationen zu haben. Der rechtliche Rahmen, ich bin jetzt wieder bei der Frage von Rechten und Bürgerinnenrechten, ist, dass niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Und das bei einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, von dem Sie wahrscheinlich auch schon gehört haben, 2017, klargestellt wurde, dass Geschlecht nicht nur männlich und weiblich bedeutet, sondern eben auch Menschen schützt, die sich keiner dieser beiden Kategorien zuordnen. Was dann 2018 zu einer Änderung des Personenstandsgesetzes geführt hat, dass jetzt auch diese Eintragung divers möglich ist. Das heißt, die dritte Option des Geschlechtseintrags. Was für Unis immer noch wahnsinnig schwierig ist umzusetzen, da gibt es ganz, ganz viel interne Arbeitsgruppen an allen Unis, was das jetzt eigentlich bedeutet. Goethe-Uni habe ich mir jetzt rausgegriffen, weil wir hier in der Goethe-Uni sind. Was hier mittlerweile machbar ist, ist, dass Namensänderung möglich ist, ohne amtlich vollzogene Personenstands- und Namensänderung. Das ist das Gesetz, was jetzt gerade, Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt gerade vorbereitet wird, wo es diese Diskussionen drum gibt, was vielleicht im Sommer kommt oder auch später, mal schauen. Das heißt, es ist immer noch sehr schwer, tatsächlich offiziell im Perso Namen und Personenstand zu ändern, Geschlecht zu ändern. Es gibt so einen Ersatzausweis, der einfacher zu beschaffen ist. Und mit diesem Ersatzausweis kann man an der Goethe-Uni die Goethe-Card sich den Namen und das Geschlechtseintrag ändern lassen. Man kann das auch in der Studierendenverwaltung und bei Online-Bewerbung machen. Das heißt, dass zumindest hier Urkunden, Seminaranmeldungen etc. auf den richtigen Namen und das richtige Geschlecht laufen. Was tatsächlich gestern, habe ich gesehen, passiert ist, dass es jetzt All-Gender- und Flinter-Toiletten gibt. Die gibt es jetzt quasi zusätzlich zu Männertoiletten, Frauentoiletten und Behindertentoiletten, wie sie alle offiziell heißen, ist die Bemühung jetzt zu sagen, in jedem Gebäude der Uni, auf allen Campi, gibt es mindestens ein All-Gender-WC und ein Flinter-WC. Das war nochmal eine Riesendiskussion zu sagen, okay, wir brauchen nicht nur eine Toilette, die offen für alle Geschlechter sind, weil es nochmal bestimmte Personen gibt, die sich auch da nicht wohlfühlen. Deswegen gibt es jetzt noch extra die Flinter-Toiletten, das heißt für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen. Hier auch wieder, ich weiß, es gibt eine Riesendebatte darum gesellschaftlich, ob das denn überhaupt nötig sei, weil das ist so eine kleine Zahl von Leuten. Da möchte ich nur kurz noch mal ein Gedankenexperiment machen, wenn Sie quasi nicht in der Situation sind, sich vorzustellen, was das eigentlich bedeutet, wenn Sie nicht aufs Klo gehen können, ohne Angst zu haben, angefeindet zu werden. Das ist auch wieder nach Alex Stern. Und Alex Stern sagt, macht so ein Gedankenexperiment und sagt, stellen Sie sich 24 Stunden lang bei jeder Gelegenheit, zu der Sie mit Frau oder Herr angesprochen werden oder zu der jemand über Sie als Sie bzw. er spricht, vor, die andere Person habe die für Sie unpassende Anrede oder einen unpassend geschlechtszuweisenden Vornamen verwendet. Stellen Sie sich 24 Stunden lang bei jeder Gelegenheit, zu der Sie ein geschlechtszuweisendes Dokument oder eine Karte mit oder ohne Foto vorlegen müssen, vor, Sie müssten erklären, weshalb auf dem Dokument die Geschlechtsidentität eingetragen ist, die dort direkt oder aus ihrem Vornamen ablesbar ist. Stellen Sie sich 24 Stunden lang bei jedem Besuch des WC in Ihrer Hochschule vor, Sie müssen dasjenige nehmen, das Sie in der Regel nicht benutzen, inklusive der feindseligen oder verunsicherten Blicke aller anderen gerade Anwesenden. Das geht noch ein bisschen weiter, das ist ein ganz, ganz spannender Beitrag in so einem Sammelband. Aber um einfach zu sagen, es geht nicht um die Anzahl, das ist auch ganz wichtig zu sagen, wir sind hier natürlich im rechtlichen Rahmen. Es geht nicht darum, wie viele Leute das betrifft, es geht darum, dass die Universität als öffentliche Einrichtung den Personen, die es betrifft, egal wie viele es sind, wie gesagt, es gibt keine Statistiken, das ist etwas, was nicht abgefragt wird und nicht abgefragt werden sollte tatsächlich auch, Personen die Möglichkeit geben muss, auf die Toilette zu gehen zum Beispiel oder halt mit dem Namen angesprochen zu werden, den die Person verwendet. Okay, letzte Folie, dann bin ich durch. Universität queeren und Postkolonisierung. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Das wäre immer ein schöner Titel von dem Vortrag. Es bedeutet ganz konkret, Universität eben nicht als machtfreien Raum zu sehen, in dem nur intellektueller freier Gedankenaustausch herrscht, sondern uns alle als verkörperte Personen zu sehen und die Universität als einen Ort zu sehen, an dem sich gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse reproduzieren. Das bedeutet aber auch, aktiv gegen Diskriminierung vorzugehen. Das heißt, in Lehrveranstaltungen, in Gremien oder in Interaktion mit KommilitonInnen. Das hatten wir gesehen, Diskriminierung geht von Lehrenden aus, von KommilitonInnen aus. Es gibt ganz interessante Beiträge auch zur Frage von Allyship, also zur Frage von Verbündetensein, wo ganz klar wird, dass marginalisierte Personen in vielen Situationen sich sehr gewünscht hätten, dass jemand anderes was sagt, damit es nicht immer die Person ist, die marginalisiert wird, die die Stimme erheben muss und einfach andere Personen sagen, hey, Sie haben gerade die Person falsch angeredet oder hey, das war jetzt ein unpassender rassistischer Kommentar etc. Und das heißt hier aber auch, sich selbst zu informieren, all die eigenen Privilegien anzuerkennen und eben nicht zu erwarten, dass marginalisierte Personen einem erklären, wie das denn ist, marginalisiert zu werden, was man da lesen sollte, um das zu verstehen. Und es bedeutet eben auch, Verbündetenschaft zu praktizieren, das ist das, was ich jetzt meinte. Das heißt, die Stimme zu erheben, sich selbst zu informieren, sich klarzumachen, wenn die Universität ein Raum sein soll, der für alle zugänglich ist, für alle angenehm ist, das an uns allen ist, das wirklich tagtäglich auch zu praktizieren. Genau, und hier nochmal zum Weiterlesen. Nochmal von Tupoka Okeke das Buch. Das ist ein anderes Buch von ihr, das heißt Exit Racism, das auch sehr gut ist für so einen Einstieg. Und nochmal ein Buch, das ist dieses Jahr neu herausgekommen, das heißt Tin Stories. Das heißt Trans-Inter-Nicht-Binäre Geschichten seit 1900. Auch ein Sammelband, wo nochmal klar wird, okay, das ist, auch wenn es aktuell gerade sehr diskutiert wird, ist das keine Debatten, die total neu sind oder ein Trend sind, sondern die Personen gab es schon immer, aber jetzt ist gerade einfach, gibt es bestimmte Öffnungen, wo es einfach möglich ist, über Trans sein, Inter sein, nicht binär sein, überhaupt erstmal zu reden, überhaupt in der Öffentlichkeit, ohne tatsächlich Konsequenzen zu fördern, die das Leib und das Leben gefährden, mehr als wir es sowieso tun. Soweit hier. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Wir haben zum Glück noch ein bisschen Zeit. Und genau, danke fürs Zuhören, fürs Interesse.
Johanna Leinius war das mit einem Vortrag darüber, inwieweit die Universität ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse ist oder eben nicht und welche Probleme das ihres Erachtens mit sich bringt. Die Quellen, die sie genannt hat, die findet ihr in den Shownotes und auf unserer Seite. Nach dem Vortrag konnte das Publikum auch noch Fragen stellen und da sind so einige dabei aufgekommen, von denen ich denke, dass ihr sie euch vielleicht auch selbst gestellt haben könntet beim Hören und deshalb habe ich euch diese Fragerunde auch nochmal mitgebracht. Die erste Frage war, man weiß ja schon lange, dass das Bildungssystem ungleich ist, ungleich selektiert, das sagte die Fragende. Aber was kann man denn dagegen tun? Also gibt es in der Wissenschaft Vorschläge?
Da gibt es ganz, ganz viele Vorschläge, die auch immer wieder diskutiert werden, die aber immer damit zu tun haben, dass halt Ressourcen aufgestockt werden müssen im Bildungssektor, also in den Schulen selber, dass es mehr Ressourcen geben muss für die Förderung von Familien, bildungsfernen Familien, so heißt es dann immer. Die Frage ist halt eben, ob das politisch gewollt ist. Und was wir immer seit den 70ern letztendlich sehen, ist halt eben, dass es meistens immer wieder hinten runterfällt, weil andere Themen Priorität haben. Das heißt, was hier auf jeden Fall wichtig ist oder was auch die Forschung letztendlich immer zeigt, es geht um eine bessere Ausstattung, gerade im primären Sektor, im Bildungssektor. Das heißt, Kita, Kindergarten, Grundschule, dort bessere Bezahlung für die Personen, die dort arbeiten, eine bessere Ausbildung, auch aber eine bessere Anerkennung der Leistungen, die dort geschehen. Und das ist etwas, was irgendwie in der politischen Debatte, in der politischen Diskussion einfach immer wieder kommt. Es gibt da genug Handlungsempfehlungen von der Wissenschaft. Es wird halt nicht umgesetzt, weil halt immer wieder andere Themen Priorität haben. Aber Gewerkschaften sind da dran. Es wird hin und wieder gemacht, je nachdem, wer halt gerade irgendwie dran ist. Ist natürlich auch ein Problem, wenn wir uns den Föderalismus in Deutschland anschauen. Weil es natürlich je nach Land ganz unterschiedlich gehandhabt wird, je nachdem, wer dort eben politisch an der Macht ist, wer dort im Bildungsministerium sitzt. Deswegen ist das halt so ein Flickenteppich, weil es das natürlich mit jeder neuen Regierung in den Ländern ändert, im Bund ändert. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt dort wissenschaftliche Kenntnisse, die auch ganz klar sagen, was man machen könnte, um es zu verbessern. Die werden teilweise umgesetzt, teilweise nicht umgesetzt. Die Hoffnung ist so ein bisschen, dass sie gerade wegen, hier sind wir wieder bei dem schönen Fachwort Fachkräftemangel, weil halt immer deutlicher ist, dass mit der Altersstruktur in Deutschland es einfach quasi nicht nachhaltig ist, so wie es weitergeht. Dass es einfach diese Fachkräfte fehlen, dass Personen fehlen, die ausgebildet sind und dass das in den nächsten Jahrzehnten einfach ein Riesenproblem werden wird. Die Frage ist halt, ob die Politik, ich sage es jetzt mal so, also die Menschen, die dort einfach die Entscheidungen treffen, rechtzeitig so umsteuern, dass es halt noch irgendwie machbar ist.
Ja, spannende Frage in der Tat. Als nächstes kam dann eine kritische Anmerkung zum Vortrag. Und zwar, die Statistiken und Zahlen, die Johanna Leinius gezeigt hat, die würden sich einerseits auf das gesamte Bildungssystem beziehen und sie sich dann aber andererseits auf das System Uni konzentrieren, also ganz speziell. Und das sei eben nicht gleichzusetzen. So war die Kritik.
Genau, das ist auf jeden Fall nicht gleichzusetzen. Es zeigt aber eine Tendenz auf jeden Fall. Und natürlich ist die Universität nochmal selektiver, deswegen gibt es Hochschulzugangsberechtigungen. Es ist natürlich auch die Frage mit der Öffnung von Universitäten, wer soll studieren? Welche Personen sind in der Lage, eben diese Hürden zu überwinden oder haben es einfach, an die Universität zu kommen? Genau, ich habe jetzt nicht generell über das Bildungssystem geredet, dann würde ich noch in 3 Stunden hier stehen auf jeden Fall. Aber man sieht auf jeden Fall, dass die Tendenzen einfach ähnliche sind. An der Universität ist es natürlich nochmal anders, weil sie hier natürlich einerseits älter sind und sie alle sind Personen, die auf jeden Fall gelernt haben, sich in das System in dem Sinne durchzusetzen, dass sie Interesse haben an wissenschaftlicher Forschung, dass sie argumentieren können, dass sie in einer gewissen Weise schon bewiesen haben, dass sie halt einen bestimmten Habitus haben, der dazu geführt hat, dass sie eben hier sind und nicht woanders. Aber es zeigt natürlich auch, dass das allein nicht reicht, dass es auch im Studienverlauf selber immer wieder diese Punkte gibt, die dazu führen, dass Personen das Studium abbrechen oder eben mit schlechteren Noten abschließen als andere, was nicht unbedingt an Leistungen liegt, sondern eben an Zuschreibungen, die dann wieder einen Einfluss auf die Leistungen haben, logischerweise, aber das heißt eben nicht, das ist häufig so ein bisschen, das Ideal soll es natürlich auch sein, dass es tatsächlich allein an den individuellen Interessen, Leistungen und auch dem eigenen Einsatz liegt, was beim Studium rauskommt. Und was auf jeden Fall die Studien zeigen, ist, dass es halt nicht nur das ist. Dass es immer eine Wechselwirkung ist zwischen gesellschaftlichen, universitären Kontext und den eigenen Entscheidungen. Man kann sich natürlich durchbeißen und ganz viel investieren. Es ist ermüdender für einige Personen als für andere, auf jeden Fall.
Und dann kam eine Frage, die ich persönlich auch sehr spannend und wichtig finde, auch weil sie eben für heftige Diskussionen sorgt. Es geht um den Kanon, also wer oder was als bedeutend erachtet wird und deshalb standardmäßig gelesen werden soll. Ja, und da haben ja viele Leute auch Angst, dass bestimmte Wissenschaftler gecancelt werden sollen. Und die Frage dazu war, inwiefern und wie schnell der Kanon verändert werden könnte.
Aber da gibt es Initiativen auf jeden Fall. Das ist gerade wirklich so eine Umbruchsituation, weil diese Frage von postkolonialen Logiken und Kanonbildung und sowas gerade extrem diskutiert wird, auch in der Wissenschaft selber, weil eben sich immer mehr durchsetzt, diese Kenntnis durchsetzt, zu sagen, okay, es reicht halt nicht. Das Wissen, was wir haben, reicht nicht. Wir müssen heterogener werden, wir müssen unterschiedliches Wissen mit einbeziehen. Es gibt ganz, ganz viele Projekte zu Kanonkritik, zum Beispiel auch in den Literaturwissenschaften hier an der Goethe-Uni zum Beispiel, die genau das machen, die wirklich durchgehen und sagen, was für Einführungsbände gibt es eigentlich? Das, was in den ersten Semestern quasi in Einführung in Soziologie, Einführung in Literaturwissenschaften, diese ganzen einführenden Vorlesungen, was sie dort lesen, dass das überarbeitet wird, dass es aber auch Material gibt, also Einführungsbände gibt, die eben das wieder aufnehmen. Das ist ein relativ langer Prozess. Es gibt Disziplinen, die dort offener sind als andere. Auf jeden Fall. Aber was es auf jeden Fall gibt, ist, dass es immer diesen alternativen Kanon gibt. Das kann man auch googeln. Da gibt es ziemlich viel, auch einfach im Internet, von Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben, die eben so einen eigenen Kanon entwickeln und sagen, hey, das gehört auch dazu. Was man auf jeden Fall machen kann, was sie auch machen können, ist, dass sie gerade bei den Einführungsveranstaltungen oder bei Seminaren zur Lehrperson gehen, wenn sie das Gefühl haben, irgendwie ist das ein ganz komisches Seminarprogramm oder da fehlen irgendwelche Sachen oder das Gefühl, es ist irgendwie nur eine Richtung, dass sie einfach hingehen und fragen, hey, fehlt hier nicht was? Könnten Sie noch irgendwas anderes empfehlen? Weil das natürlich auch häufig so ist, dass sich Dozenten, Dozentinnen an diesen Einführungsbänden orientieren. Das ist einfach jetzt mal aus der Praxis gesprochen. Das heißt, man muss sie manchmal darauf stoßen, zu sagen, hey, vielleicht gibt es noch was anderes. Und viele sind auch ganz offen und schauen. Ich komme aus den Politikwissenschaften, der Soziologie. Ich weiß, dass dort gerade einige neue Einführungsbände in Bearbeitung sind, die eben sagen, wir nehmen noch anderes Wissen mit auf. Ganz wichtig, ohne diesen alten Kanon komplett abzuschaffen. Das ist nämlich auch häufig so ein konstruiertes Gegenargument zu sagen, weil wenn wir jetzt alle nur noch Sachen für weiblichen Personen lesen, dann weiß niemand mehr, wer Marx ist oder wer Weber ist oder sowas. Aber das Argument ist ja zu sagen, wir wollen den Kanon erweitern und andere quasi kontextualisieren und nicht, wir wollen jetzt quasi die Klassiker, die es gibt, komplett abschaffen und nie wieder über die reden. Das ist jetzt auch nie Sinn der Sache, war auch nie Inhalt dieser Debatten tatsächlich. Das ist hier vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass häufig sehr misskonstruiert wird.
Ich finde, das ist eine echt spannende Info, dass es eben nicht zwingend um Canceln gehen muss, sondern auch eine Öffnung sein kann. Weil das hat das Potenzial, diese Diskussion um Ein- und Ausschlüsse sehr zu versachlichen, glaube ich. Ja, oder ich hoffe es. Ja, die nächste Frage, die schloss ich da direkt an. Es ging nämlich darum, wenn man jetzt etwa sagt, im Kanon fehlen weibliche Stimmen, ob es denn überhaupt Werke von Frauen von ganz früher gab, die bedeutend wären und die man aufnehmen könnte. Weil Frauen durften ja lange Zeit gar nicht studieren. Siehe das Beispiel Cornelia Goethe. Also gab es da überhaupt was?
Sie werden überrascht sein. Das gibt es tatsächlich. Also ich kann jetzt wieder nur aus der Soziologie sprechen, weil ich dort Einführungsveranstaltungen gegeben habe. Und dort ist tatsächlich gerade in der Zeit von Marx Weber, also so 1850er, sagen wir mal, oder 1820er bis 1940er, 50er, wo ganz viele dieser Klassiker der Soziologie herkommen, da gibt es alternative Schriften von zum Beispiel Personen, die in der sozialdemokratischen Bewegung war, von Frauen, die dann aber quasi einfach nicht aufgenommen werden. Und also da gibt es genug, manchmal werden sie auch genannt, Clara Zetkin zum Beispiel, das ist vielleicht ein Begriff, ist eine dieser Personen, die ganz, ganz viel geschrieben hat auch, die nicht genannt werden zum Beispiel. Aber genau, da gibt es was, man muss halt nur so ein bisschen gucken und aber auch, dass er wieder eine Arbeit hat, sozusagen ein bisschen in der Geschichte schauen, was es da gibt, welche Personen es da gab, weil natürlich ganz häufig diese Personen zwar geschrieben haben und zwar sehr viel geschrieben haben auch, das aber meistens eben nicht in irgendwelchen Verlagen veröffentlicht wurde, auch zu der Zeit einfach nicht so besprochen wurde. Das heißt, das hat auch was mit Archivarbeit zu tun und mit dem Schauen außerhalb des universitären Kontexts, weil das hat eben die Zeit, wo diese Personen eben nicht an den Unis waren und keine Professuren hatten. Das heißt, es ist so ein bisschen Archiv wühlen und schauen, wer hat in anderen Kontexten veröffentlicht. Welche Reden gibt es zum Beispiel? Oder welche, weil ganz häufig gab es in der Zeit, ich bin jetzt wieder im deutschen Kontext in Soziologie, gab es Salons, bei denen auch Veröffentlichungen gemacht wurden und Text diskutiert wurden. Es gab eigene Zeitschriften zum Beispiel, in denen ganz spannende Sachen standen. Die muss man halt irgendwie dann aber auch, hier sind wir bei dieser Trennung zwischen unterschiedlichen Wissensarten, als akademisch relevantes Wissen auch markieren. Das ist da auch noch ganz wichtig. Das heißt, dass diese Perspektivverschiebung. Genau, also Wissen ist quasi das, was, wenn wir jetzt in dem wissenschaftlichen Wissen reden, was als wahr und abgesichert gilt. Das ist nochmal einfacher in Naturwissenschaften zum Beispiel, auch wenn da es Studien gibt, okay, es ist doch nicht ganz so einfach, aber bestimmte, zum Beispiel durch Experimente, bestätigtes, herausgefundenes Wissen ist etwas, was als wahr gilt, sowas wie chemische Bestandteile oder die Existenz von Protonen etc. Aber hier auch wieder ganz spannend zu sagen, das galt nicht immer als wahr. Das ist wieder der wissenschaftliche Prozess zu sagen, es geht darum, durch Experimente, jetzt in Naturwissenschaften, bestimmte Hypothesen zu überprüfen, die man hat, zu sagen, irgendwie funktioniert die Welt in einer bestimmten Art und Weise, mich interessiert, herauszufinden, wie die funktioniert. Ich mache jetzt Experimente und schaue, ob ich das bestätigen kann oder falsifizieren kann. Und wenn ich das gemacht habe und genügend andere Personen in meiner wissenschaftlichen Community das gleiche Ergebnis haben, dann kann ich relativ gesichert davon ausgehen, dass das, was ich herausgefunden habe, als wahr gilt. In den Sozial- und Geisteswissenschaften, wir sind jetzt ja im Orientierungsstudium Geist- und Sozialwissenschaften, ist es ein bisschen komplexer, weil soziale Realität einfach sehr viel komplexer ist und auf Beziehungen aufbaut, die eben meistens nicht so einfach falsifizierbar sind oder überprüfbar sind. Aber hier ist es auch so, dass es bestimmte Begriffe und Konzepte gibt, die eben über eine lange Zeit so oft überprüft wurden, so diskutiert wurden, dass sie als relativ abgesichert gelten. Sowas wie, es gibt eine Gesellschaft. zum Beispiel. Es gibt irgendeine Art von Beziehungsgefüge, das sich überdauert in einer gewissen Art und Weise und das dazu führt, dass wir uns in bestimmten Interaktionen in einer bestimmten Art und Weise verhalten zum Beispiel. Das heißt, Wissen, wenn wir jetzt vom akademischen Wissen reden, würde ich sagen, ist etwas, was eben als wahr gilt, als normal gilt, als die Grundlage dessen, wie wir uns bewegen im sozialen Raum. Genau, aber auch, dass das Wissen eben in dem Sinne nicht objektiv ist, dass auch etwas, das als wahr gilt über viele Jahrhunderte hinweg, immer wieder falsifiziert werden kann, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Das heißt, wir können eigentlich nie davon ausgehen, dass es das eine Wissen gibt, was als wahr gilt, außer dass, nein, man weiß nicht, dass wir alle irgendwann sterben, dass Lebewesen alle irgendwann sterben, das würde ich sagen, das Wissen, was irgendwie doch als wahr gilt. Aber das würde ich so sagen, dass Wissen halt niemals in dem Sinne objektiv ist, dass halt immer alles Wissen, was wir haben, wurde von Menschen irgendwie erdacht, durch bestimmte Methoden, im besten Falle überprüft und bestätigt von anderen. Nicht alles, dann sind es Meinungen. Aber dass es eben immer aus diesem sozialen Gefüge heraus irgendwie entstanden ist. Das heißt, es gibt immer Spuren von Subjektivität, die da drin sind.
Und das ist ein ziemlich gutes Schlusswort von Johanna Leinius, finde ich, weil es uns anhält, immer kritisch zu sein mit dem, was uns andere als Wahrheit verkaufen wollen und auch mit dem, was wir selbst für wahr halten. Ja, jetzt werde ich mal wieder so ein bisschen pastoral hier, sorry, aber ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig. Und bevor ich noch pathetischer werde, mache ich jetzt hier mal Schluss. Schön, dass ihr dabei wart. Neue Hörsaalfolgen mit neuen Vorträgen gibt es zweimal die Woche, immer donnerstags und freitags. Der Blick über den Tellerrand zum Hören. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.